Nimm's Rad, der Podcast, heute mit
Alex Duspas.
Wind oder Regen?
Wind.
Boah, krass. Mhm. Fußbodenheizung oder Hausschuhe?
Leider Fußbodenheizung, leider geil. Ich weiß, Hausschuhe wären besser.
Ich hätte es gern, aber so wenig wie ich eine Geschirrspüle habe, habe ich auch, glaube ich, anytime in my life eine Fußbodenheizung. Große Frage, Liam oder Noel?
Ja, Liam. Also wenn Drama, dann gibt es nur einen einzigen Namen. Eines ist, also es ist Drama pur.
Oasis oder Cure?
Ja, klar, Oasis.
Oh, schmerzhaft.
Ja.
Waymo oder Cybercab?
Jetzt wird es noch schmerzhafter. Cybercab. Und zwar, ja, man kann sagen über Tesla, was man will, aber sie werden das tatsächlich hinbekommen. Und ich glaube schon...
2000 wann?
Ja, also jetzt kann man natürlich fragen, ob jetzt die Welt wirklich auf Robotaxis explizit wartet. Aber wenn ich mir jetzt die Waymo-Kisten aktuell anschaue und das, was Tesla vorhat, dann würde ich tatsächlich eher auf Tesla setzen, weil die komplette Gesamtlösung haben. Und übrigens, also ich muss es loswerden, Sissi, ich habe ein Gerücht gehört, und zwar, dass Tesla auch ein Handy bringt. Und was mir immer klarer wird, ist, dass Elon Musk mit diesen ganzen, also SpaceX, Tesla und so weiter, ein komplettes Ökosystem zusammenstellt, weil ich glaube, wenn das Tesla-Handy kommen würde, dann würde das wahrscheinlich der erste echte Konkurrent, harter Konkurrent für Samsung und für Android und
Apple werden. Lass uns da noch drüber sprechen. Also, weil das ist jetzt hier Eingangsfrage, das sprengt schon wieder jeglichen Rahmen. Also das müssen wir gleich, Cliffhanger.
Ja.
Wir klären das Ökosystem Musk auf jeden Fall in diesem Podcast noch ganz am Schluss. Nein, genau. Wir klären es in der zweiten Hälfte, weil da geht es ja so ein bisschen auch in die Richtung, meine großes Fragezeichen heute.
Sehr gut.
Aber oh, krasse Ansage. Überraschung des Monats.
Ja, das ist jetzt der nächste Cliffhanger, da werden wir ja auch gleich drüber sprechen. Es gab, also für mich die größte Überraschung war, ich glaube für die Gesamtindustrie war, dass es jetzt in den Niederlanden eine Sonderwirtschaftszone gibt. Also es ist eine neue Sonderwirtschaft in Form von Axel, die tatsächlich so ein bisschen einen Schuldenschnitt bekommen haben. Das hätten alle so nicht erwartet. Das war für mich tatsächlich die Überraschung des Monats.
Okay, sprechen wir auch gleich nochmal. Ja. Beginnen wollen wir ja mit unseren drei kleinen Fragezeichen an diesem dunklen, dunklen Herbstabend. Wahnsinn, das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, war im Biergarten.
Oi.
Und jetzt ist tiefe, tiefe Nacht. Ich darf kein Glas Wein trinken.
Ja.
Nicht einmal den guten Wein, den ich aus Kaltern mitgebracht habe, weil ich kurz danach aus Wien einen kleinen Mageninfekt mit nach Hause genommen habe. Gut.
Und Sissi, du wirst jetzt das erste Mal diesen Podcast tatsächlich nüchtern ertragen müssen.
Durchmachen. Okay. Warte mal, wie ich aufdrehe, wenn ich nüchtern bin. Man denkt es ja kaum. Nee, also mir geht es ja noch besser als der Fahrradindustrie. Da möchte ich jetzt nicht jammern. Aber selbstverständlich gibt es auch Gutes, Positives aus der Fahrradindustrie zu melden. Wir haben uns auf die Suche begeben, ganz schön gegraben irgendwo hier und da. Kommt alles auch noch. Mein Gott, sind das Cliffhanger. Alex, beginnen wir aber mit Scott. Mhm. Meine erste Frage, ist das ein Neustart, der für die Industrie vielleicht bezeichnend ist?
Ja, also passt blöderweise genau in die Zeit. Ich glaube, da werden drei Dinge sichtbar. Oder man könnte sagen, wir mal so.
Kurz erklären, was passiert ist, merkst du?
Ja, letztendlich Scott, wirklich eine sehr erfolgreiche Marke, lange Zeit von Beat Zaug geführt worden, sehr, sehr erfolgreich ausgebaut, sind dann auch ein Stück weit in den Trubel der Fahrradindustrie mit reingezogen worden. Und ich würde mal sagen, das hätte man still und leise lösen können. Sie haben es ein bisschen blöd laut gelöst. Also es gab ziemlich lauten Streit zwischen dem Management, also Beat Zaug, und den Investoren, südkoreanischer Investor.
Mehrheitseigentümer im Laufe der Jahre.
Mehrheitseigentümer, stimmt, Investor, völlig richtig. Und es hat dazu geführt, dass die so aneinander geraten sind, dass tatsächlich die Polizei den Streit wirklich mit vor Ort schlichten musste. Das ist, ich würde mal sagen, nichts Ungewöhnliches. Passiert tatsächlich bei vielen Firmen, dass sie dann wirklich richtig in die Haare kriegen. Dummerweise ist es genau zu der Zeit passiert, wo die Fahrradindustrie sowieso erhöhte Aufmerksamkeit hat, weil sie manche Situationen nicht so entwickelt haben, wie alle gehofft haben. Und es momentan so ein bisschen unheilige Aufmerksamkeit gibt, wo solche Themen dann hochgespült werden. Und ich würde mal sagen, damit bedeutet, sie haben dann im Grunde genommen das Management ausgetauscht. Und das ist tatsächlich, passiert jetzt bei momentan relativ vielen, gerade großen Marken. Da werden Investoren oder werden Anteilseigner sehr, sehr, sehr nervös. Und so alte Seilschaften, die es gab, so ein bisschen mehr auf Vertrauen, das hat lange funktioniert, ist plötzlich vorbei. Und jetzt ist auch an Scott-Ruder sitzt jetzt auch ein Sendbote. Also der Anteilseigner hat jemand gesendet, der das Ganze dann wieder gerade biegen muss. Und das ist dann tatsächlich.
Ein Investmentbanker, ein ehemaliger, aber schon lange eben bei diesem Mehrheitseigentümer. Also wir haben da, glaube ich, schon ausführlich drüber gesprochen, die letzten Male. Genau. Dass hier eine saftige Finanzspritze eben auch nochmal kam von koreanischer Seite und kurz darauf eben dieser Machtangriff. An der Seite von Yoo Won Kim aber ist immerhin, also es wurde ein Headhunter losgeschickt, ist anscheinend nicht fündig geworden. Ich weiß nicht, wie realistisch das tatsächlich war. Und so ist jetzt Pascal Ducrot, Co-CEO, der schon sehr, sehr, sehr lange auch bei Scott ist, das muss man jetzt auch sagen, also so ein bisschen diese Tradition weitergeführt wird, ja. Das Schiff wird jetzt nicht von komplett einer neuen Mannschaft gesteuert. Und es gibt jetzt auch so ein Executive Leadership Team. Natürlich völlig frauenfrei. Das ist ja, ich glaube, das das ist eine Konstanz, üblich. Die möchte man einfach nicht aufgeben. Also genau. Sowas, das ist egal, aus welchem Lande irgendwas gesteuert wird. Aber ja, genau das, was du gesagt hast, ist halt für mich irgendwie so ein bisschen die Frage. Man sagt immer, ja, die Industrie professionalisiert sich. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit Professionalisierung hier noch der richtige Begriff ist, weil es einfach zeigt, es wird einfach mit brutal harten Bandagen gekämpft. Es geht ums Geld.
Ja.
Und es geht um Richtung und vielleicht nicht mehr so dieses Gespür, dieses Gefühl, mit der Beat über die Jahrzehnte gearbeitet hat, sondern möglicherweise eben über Excel-Tabellen und Zahlen.
Ja, aber das ist tatsächlich eine Entwicklung, die abzusehen war. Und es war halt die Overstock-Pandemie, die einfach diese Entwicklung, die eigentlich schon lange überfällig ist, einfach beschleunigt hat. Also es war zu erwarten, dass diese Industrie in Anführungszeichen, erwachsen wird, ist ein schlimmer Ausdruck. Aber die Fahrindustrie ist extrem relationell. Also es geht sehr stark um Beziehungen und es ist sehr, sehr organisches Management bei eher Gefühl als Strategie. Und das hat dazu geführt, dass der Markt sich so entwickelt hat. Es hat aber, muss man aber auch ehrlich sagen, dazu geführt, dass der Markt wahnsinnig undifferenziert ist und wahnsinnig angreifbar. Also man sieht es ja jetzt, die Overstock-Pandemie hat uns wirklich völlig vor den Socken geholt. Also komplett. Und es ist ja völlig hausgemachte Krise. Die haben wir ja auch schon 100 Mal besprochen. Und da zeigen sie natürlich dann schon starke Schwächen. Und was passieren wird, ist, es ist viel Geld in diesen Markt geflossen, in die Industrie, mit völlig überzogenen Erwartungen, das muss man auch sagen. Und jetzt verlieren die Investoren A, die Geduld und B, sehen sie ihre Chance, dann wirklich jetzt stark einzugreifen. Das wird den Markt, das wird die Industrie extrem verändern, und sicher nicht nur zum Positiven, aber man darf auch nicht vergessen, durch diese Wachstumsschmerzen haben alle Industrien gehabt. Es gab mal eine Zeit, da gab es mindestens genauso viele Motorradhersteller. Autohersteller, ist fast jedes Dorf hat einen Autohersteller gehabt. Das können wir uns ja gar nicht mehr vorstellen. Und dann durch zunehmenden Erfolg und Relevanz ist diese in Anführungszeichen Professionalisierung durch Finanzzufluss in die Industrie geflossen und hat die Industrie verändert, bis dann diese Konzerne und diese Imperien entstanden sind. Und ein ähnliches Thema wird in dem Fahrrad- oder E-Bike-Bereich auch passieren. Und ob wir es jetzt wollen oder nicht, das ist tatsächlich wichtig für den Markt. Und wir werden Konzentrationsprozesse erleben. Also kein Mensch will, wie viele Fahrradmarken wir wirklich haben. Und deswegen ist Scott und auch die anderen, die jetzt gerade sie neu aufstellen, tatsächlich so ein bisschen Vorbote einer relativ natürlichen Marktentwicklung. Gerade die jetzt lange im Markt waren, die das eher so aus einer inneren Überzeugung herausgeführt haben und es ist ja auch gar nicht geführt haben, die werden sie den Markt immer schwerer haben, muss man leider so sagen. Und da braucht es eine Krise und dann werden die Schwächen offenbar und dann werden die wirklich die tiefen Taschen haben, die Ruder übernehmen und werden es dann viel gegen die Wand fahren. Also es gibt blöderweise nicht viele Beispiele, wo so große Konzerne das jetzt wirklich in irgendeiner Form jemals hinbracht hätten, weil sie die eben, also die sind Feldschlachten gewohnt, also in Anführungszeichen. Und der Fahrerbereich ist ein Häuserkampf. Das ist wirklich ein Kampf um jeden Händler und man muss sehr viel sehr viel mit den Menschen reden und das sind die großen Konzerne überhaupt nicht gewohnt, da haben sie überhaupt keine Tools und deswegen ist dieser Kontrast so hart. Deswegen kommt es auch dann zu solchen Auseinandersetzungen. Aber wie gesagt, das sind Wachstumsschmerzen eines Marktes, der jetzt erwachsen wird. Und das ist eigentlich genau genommen eine gute Nachricht, weil dieser Markt jetzt, also die ganze Industrie, wahrscheinlich in eine zweite Stufe eintritt. Aber ich gebe dir recht, es ist nicht schön, es ist alles andere als romantisch.
Nee, romantisch ist es sicherlich nicht.
Nee.
Und jetzt warten wir mal ab, wie sich sortiert, auch mit diesen generellen Machtverschiebungen. Das wäre jetzt mein zweites kleines Fragezeichen, weil sich da doch eben jetzt in dieser Phase einige neue aufstellen, so im Hintergrund, vielleicht auch relativ leise. Giant hat ein Indoor-Cycling-Unternehmen, das in die Insolvenz gegangen ist, in den USA aufgekauft und zeitgleich aber einen Umsatzrückgang in der ersten 24er Hälfte reported von 17,1% im Nettogewinn. Und ja, Trek hat sich hingegen getrennt von einer Bike-Sharing-Tochter, die sie hatten, BC Cycle. Die geht jetzt an die Bicycle Transit System. Sind das so Bewegungen? Schaut man da jetzt in der Industrie gerade? Was kann ich loswerden? Oder muss ich etwas loswerden? Oder wo gibt es Schnäppchen? Ist das so ein bisschen gerade so dieses Umfeld?
Ja, also bei Giant, wenn die einen Insolventen insolvente Firma kaufen, dann kann das eine reine Okkasion gewesen sein. Wir wissen ja nicht, es gibt ja den Deal, du zahlst den einen Dollar und übernimmst dann einfach die Verbindlichkeiten. Es kann einfach ein Schnäppchen gewesen sein, dass das einfach jetzt einigermaßen ins Portfolio passt. Ich habe das ehrlicherweise schon oft erlebt, dass große Firmen teilweise völlig strategielos einfach Okkasionen einkaufen. Das macht sie dann, teilweise wird es dann die Story erst danach rüberbügelt. Den haben wir gekauft als strategischen Blablabla und Zukäufe sind für Investoren immer ein tolles Thema und teilweise völlig schwachsinnige Zukäufe. Also ich habe das wirklich schon erlebt, dass einfach nur gekauft waren. Und wenn wir sie dann gefragt haben, warum habt ihr es denn gekauft? Dann haben sie gesagt, naja, weil es billig war. Ja, was macht ihr jetzt damit? Ja, das müsst ihr euch überlegen. Und ich so, Gott, der Gerechte. Also da gibt's, also man darf das immer nicht ganz, also ich habe es auch nicht glauben können, aber da ist tatsächlich so, dass bei vielen großen Firmen es oft auch einfach ja, also keinen großen Plan dahinter gibt. Es gibt
aber gleichzeitig ist ja auch ein gewisser Druck da. Also wir sind jetzt nicht in so einer Phase, wo man sich vorstellen kann, mein Gott, Geld muss auch mal losgebracht werden, man kauft. Sondern die Unternehmen sind ja aus einem guten Grunde billig, wegen dem Marktumfeld. Vielleicht eben nicht selbst verschuldet im Sinne von ja schlecht geführt, sondern einfach bad timing, bad Umfeld.
Ja.
Und ja, für mich ist es irgendwie so eine Frage auch, wie gehe ich an diese Situation ran? Bin ich so selbstbewusst und kaufe weiter auf, obwohl es bei mir nicht so gut läuft? Trenne ich mich von Dingen, die da so an mir ran dängeln und vielleicht eher also belasten?
Bei Trek, glaube ich, tatsächlich so wirklich Ballast abwerfen, refokussieren. Die Probleme, die wir halt nicht verstärken durch die Fokussierung. Bei Giant könnte man sehr gut vorstellen. Also es gibt ja unterschiedliche Gründe, warum du ein Unternehmen kaufst. Das eine ist, es ist einfach nur billig, also völlig strategielos. Das zweite ist, du kaufst es vom Markt weg. Das dritte, die interessiert einfach nur der Vertrieb. Die interessiert der Marktzugang, die interessiert einfach nur die Marke. Den Rest wirfst dann einfach schlicht und ergreifend weg. Oder du hast Acquihire, das heißt, du hast da irgendwelche, du kaufst dir das Team. Also da gibt's ganz, ganz viele unterschiedliche Gründe, warum große Firmen das Ganze kaufen. Jetzt kann man sagen, oh, Giant bei minus 17%, das ist heftig. Jetzt ist es nur so, dass ich kenne jetzt ehrlicherweise die Kapitalstruktur oder die Eigentümerstruktur von Giant nicht, aber wenn es jetzt zum Beispiel family-owned ist, dann sind überhaupt niemanden so richtig Rechenschaft schuldig und die sagen, okay, jetzt ist wir nehmen, das Ding geht jetzt billig her, wir können es uns leisten, wir glauben sowieso, dass der Markt wieder aufgeht und Giant produziert sehr viel für andere, das heißt, deren Radar ist relativ lang, also die sind wirklich direkt im Epizentrum der Supply Chain, die wissen ziemlich genau, wann es wieder, in Anführungszeichen, sich die Bremsen lösen. Und warum sie es genau gekauft haben, es kann ja sein, dass sie sagen, okay, wir haben sowieso eine Portfolioerweiterung vor, wir gehen in Indoor-Sports, also das ganze E-Sports-Thema, Riesenthema, also wie gesagt, es ist schwerst, das Kaffeesatz lesen jetzt. Was man schon feststellen werden, es wird die nächste Zeit jetzt noch deutlich zunehmen, also durch diese Insolvenzen, die wir jetzt haben werden, wird es Marktspieler geben, die Möglichkeit nutzen, und es wird sich komplett neue Konstellationen ergeben. Was wahrscheinlich eher weniger beobachten werden, ist, dass Investoren aus anderen Industrien jetzt in den Bike-Markt springen, weil dazu sind momentan die Nachrichten
super spannend eigentlich,
deutlich zu schlecht.
Das heißt, genau wie, also jetzt im Vergleich zu vor 3 Jahren eigentlich so eine gegenläufige Bewegung.
Ja,
KKR wird sich jetzt auch 5-mal überlegen, ob sie irgendwo nochmal ihr Geld hinstecken.
Ja, also wie der Marschmeier, denn der sie ja einmal verbrannt hat, da hat er Tremie verkaufen, und das war natürlich, das hätte ihm jeder normale Mensch sagen können, das ist die schlechteste Idee, die man sich vorstellen kann. Er hat es trotzdem gemacht, den Finger verbrannt, er sagt, nie wieder Fahrradindustrie. Naja, manchmal muss man sich fragen, es war also jeder normale Mensch, da haben wir gesagt, nee, das Business-Konzept von denen ist völlig löchrig, da schickst du einen Panzer durch. Jeder Mensch hat das gewusst, ja nicht. Und es ist ja, Marschmeier ist ja wirklich ein beschlagener Geschäftsmann. Also der ist alles andere als doof. Aber auch solche Koryphäen schauen sich manchmal einfach den Markt nicht gut genug an, sehen eine Okkasion, steigen allerdings, ja, ist eh cool.
Und ja, aber Marschmeier hat auch keine Ahnung von irgendwelchen Cum-Ex-Geschäften gehabt, das muss man jetzt auch mal sagen. Also von daher, so viel Ahnung hat er ja gar nicht, laut seinen eigenen Anwälten.
Ja.
Also Giant ist, glaube ich, börsennotiert, das zum einen. Genau, und das finde ich eigentlich so ganz spannend, jetzt mal so zu beobachten, wo wäre es denn interessant? Ja, also was macht man mit so einer Indoor-Cycling-Firma? Wieso geht man gerade da rein? Kaufen andere vielleicht Händler auf? Wäre das ein interessantes Feld, wo man reingehen kann und sagen kann, ja, ich versuche es jetzt mal so, ja, die Schwäche des Marktes auszunutzen, um mich für das danach aufzustellen, oder eben auf der anderen Seite, wie du sagst, zu verschlanken, zu fokussieren, um da jetzt durchzukommen, durch diese enge Talfahrt.
Also das glaube ich, wird eher sein, dass viele Firmen sich jetzt verschlanken müssen, weil sie jetzt einfach alles gekauft haben und dann wirklich teilweise einfach überhaupt keinen Plan für diese Marken gehabt haben. Also wir werden die nächsten Monate, also wir fürchten ja, dass 25 jetzt industrieseitig nicht wahnsinnig viel besser wird als 24, und dass wir jetzt in der Winterzeit und an dem Beginn von 25, wenn der Saisonstart wieder verhagelt ist, dann wird es für ganz viele Spieler handelsseitig und industrieseitig sehr, sehr eng werden, weil es eben keinen mehr, und dann wird es richtig, richtig eng werden. Es gibt keinen mehr, der sagt, naja, wir haben die Kohle, der Markt ist sowieso hart, wir steigen ein. Und alles, was das Kapital von draußen, also die ganzen Investoren und vor allem Banken, sind durch 3 Sündenfälle jetzt unglaublich vorsichtig geworden. Das eine war die OneMove-Pleite. Das ist eigentlich ein kleines Pleitchen, das aber medial so stark präsent war. Und das ist ja eigentlich überhaupt nichts mit dem Markt zu tun gehabt. Das heißt, die haben einfach geschlampt im Service und vor allen Dingen in der Qualität. Dann die Fahrrad.de-Pleite. Die ist ja eben nur vom Luftzug des Einsturzes des Bensko-Imperiums mitgerissen worden. Also das hat ja auch mit dem Fahrradmarkt wenig zu tun gehabt. Und unser Dauerbrenner, die Axel Group. Und das ist mittlerweile Handelsblattmanager, jeder schreibt drüber. Und das formt natürlich ein ungutes Bild der Investoren und vor allem der Banken, die dann immer vorsichtiger werden. Und da gibt es dann schnell, bis auf den Rettungsschirm der Axel ist was anderes, aber für die mittleren und kleinen Firmen wird es praktisch keinen mehr geben, der sie rettet. Und da wird es schon eine richtig heftige Insolvenzwelle geben, fürchte ich.
Ja, bist du schon bei der Beantwortung der dritten Frage, nämlich die Insolvenzfälle, die jetzt noch kamen. Mensch, ein super launischer, lockerer Start in den Abend.
Super, ja. Ja, aber
hey, das ist auch wirklich, wie ich sagte, da kann es mir ganz schön dreckig gehen. Mir geht es immer noch besser als aktuell der Fahrrad. Nein, es gibt auch positive Meldungen, wir kommen gleich drauf. Aber leider Simplon, der Vorarlberger Bikehersteller, hat gemeldet, Insolvenz mit Verbindlichkeiten von, ich glaube, so 40 Millionen Euro.
44,5, 45, sowas, ja.
Ziemlich, in Gesprächen mit Investoren,
ja.
Strahlen Zuversicht aus. Über Axel haben wir gerade gesprochen. Krasser Schuldenschnitt. 600 Millionen, sie sind immer noch bei 800 Millionen. Das ging dann irgendwie runter, eben von 1,4 Milliarden. Ja. Muss man sich mal vorstellen, was das für Summen sind. Es fließt wohl auch frisches Geld.
Ja, 235 Millionen.
Die Laufzeiten sind verlängert worden und so weiter. Wow, also
Ja, die haben einen fetten Rettungsschirm gekriegt. Also das ist die Meldung, die uns wirklich alle erstmal ein bisschen von den Socken gehauen haben. Die haben ja, der Tjerd Jegen, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, der neue CEO, der ist bekannt für sowas. Also der hat das anscheinend aber schon bei Taco Fashion zuvor gemacht. Also das ist folgt einer einfachen Logik. Also hast du 1 Million Schulden auf der Bank, hast du ein fettes Problem. Hast du 100 Millionen Schulden auf der Bank, hat die Bank das Problem. Und wenn man 1,4 Milliarden Schulden hat, bei ca. 1,4 Milliarden Umsatz, dann hast du tatsächlich eigentlich erstaunlich gute Verhandlungsposition, weil du den Investoren und die Bank einfach klar machst, entweder wir lassen das Ding jetzt wirklich hops gehen oder wir reden über einen Schuldenschnitt. Und das ist schwer nachzuvollziehen, weil zum Beispiel das wird jetzt bei so Onomotion, über die wir dann sicher noch reden, oder bei Simpler nicht funktionieren, sondern bei den ganz Großen, die müssen bloß groß genug sein, dass sie das Schwert plötzlich umdrehen können. Und das ist ja genau jetzt passiert bei der Axel. Und es ist natürlich erstmal eine gute Nachricht für die ganzen Menschen, die da arbeiten. Und ich kenne viele, die nur von meiner Zeit damals bei Highbike, die dort arbeiten, und für das bin ich erstmal froh, dass das bei denen weitergeht. Für das ist eine gute Nachricht. Für den Markt ist die Nachricht aus allen Perspektiven erstmal sehr medioker. Weil wir natürlich jetzt, ich bin ganz ehrlich, die gesamte Industrie, und ich rede mit ganz vielen, und die sind auch wirklich so um Gottes Himmels Willen, die haben jetzt natürlich panische Angst. Wir haben alle panische Angst. Wir haben panische Angst, dass die Axel hat jetzt Sonderkonditionen. Also das habe ich vorhin mit Sonderwirtschaftszone. Das heißt, ab jetzt brauchen sie nicht mehr 100% wirtschaftlich handeln, sie müssen bloß nur Zahlen liefern. Und sie könnten weiterhin versucht sein, mit extremen Preisreduktionen ihre Überbestände abzubauen. Und das Problem, das dann der Markt auf einen Schlag hat, durch die enorme Größe der Axel, haben wir plötzlich einen Preiskampf, wo alle eigentlich im Kern noch gesunden Fahrradhersteller plötzlich überhaupt nicht mehr mitmachen können, weil die Einkaufspreise, die teilweise aufgerufen werden, und wir haben wirklich, viele Händler erzählen uns das und nutzen es natürlich auch ein Stück weit, sagen, schau mal her, bei denen soll das und jenes, also die werden es schon ein bisschen übertreiben, aber wir hoffen, dass sie nicht stimmen, weil das wäre teilweise wirklich weit unter Produktionspreisen. Und was dann natürlich passiert, das muss man ganz ehrlich sagen, ist für den Markt extrem toxisch, dass wir alle plötzlich in einer Abwärtsspirale, weiterhin in einer preisigen Abwärtsspirale mitgerissen werden, weil der normale Hersteller, der versucht, nur zu normalen Preisen zu verkaufen, der ist plötzlich viel zu teuer und wird dadurch vielleicht überhaupt nichts mehr verkaufen. Also die Vororder 2025 ist komplett ausgefallen. Es gibt kaum jemand, der irgendeine Vororder geschrieben hat. Und das Zweite, das passieren wird, ist, dass die dann einfach sagen, okay, wir haben die Bestände, wir müssen mit, plötzlich völlig die Marge pulverisieren. Und was dann passieren kann, ist, dass im Kern Grunde Unternehmen plötzlich in den Strudel reingerissen werden und plötzlich dann in Probleme geraten, die sie überhaupt nicht verursacht haben. Und das ist unsere große Angst. Weil jetzt mit dem Schutzschirm, man könnte
sieht man das jetzt eher im sportiven Bereich oder im urbanen Bereich? Oder?
Alles. Die Axel ist ja überall, ist ja tatsächlich echt überall präsent. Also praktisch in sämtlichen Kategorien und sämtlichen Größen. Und aber das sieht man jetzt überall.
Ja, ist die Frage, wie stark sind die Marken tatsächlich? Gell?
Das ist völlig wurscht. Also Entschuldigung, jetzt die Händler wissen ganz genau, ob sie jetzt keine Marken A oder B oder C kaufen, besteht zu 80% immer aus Standardkomponenten. Und wenn jetzt jemand kommt und sagt, du pass auf, bei uns gibt es gerade ein Sonderangebot, wir verkaufen das normal einfach mal zu der Hälfte des normalen Einkaufspreises, dann sagt der Händler, er wäre strohdumm, wenn er das nicht nimmt. Und selbst wenn er die ganzen Rabattschlacht mitmacht, hat er fast unsere gesamte Marge und sagt, okay, kauf das ganze Zeug zusammen. Und du wirst jetzt am Black Friday, da haben wir gehört, da gibt es Händler, die machen bis zu 70% Rabatte. Und der Grund ist, weil sie es können, weil sie das Zeug so dermaßen billig kaufen. Und damit haben wir tatsächlich einen Markt, momentan eine Marktsituation, wo kaum mehr ein Spieler nur zu normalen VK verkaufen kann, ohne große Discounts, und wo die Einkaufspreise bei den Händlern so versaut sind. Ich verstehe die Händler. Natürlich, wenn ihr das zu so einem extremen Preis kriegt, dann würde ich auch nicht, dass das Beikauf, das einfach dann fast 700 Euro mehr kostet, würde ich dann auch nicht kaufen. Wir, lustigerweise, wir sind ein kleines Fischlein. Also, wir sind einer der ganz wenigen Marken, die tatsächlich momentan noch zum VK verkaufen können. Weil wir momentan nicht wirklich vergleichbar sind. Aber ja, wir sind mittlerweile auch so, dass wir so stark unter Druck sind, dass selbst wir, wo wirklich ein extrem gutes Preis-Leistungs-Verhältnis haben, jetzt total reagieren müssen. Und selbst wir werden jetzt dazu gezwungen, dass wir uns Discounts überlegen, wo wir sagen, nee, wir wollen ein solides Geschäft aufbauen, wo der Händler weiß, wir schmeißen das Zeug nicht raus. Aber wir haben gar keine Chance mehr. Und deswegen, und wie gesagt, nochmal zusammenfassend, die Sorge der Industrie ist, dass diese Situation jetzt bei der Axel weiterhin dazu führt, dass diese extremen Preise aufgerufen werden, wo weder der Handel freut sich ein Stück weit, wobei es eher Buschfeuer ist, also wirklich ein schön wärmendes, fundamentales Feuer. Und für die Industrie könnte es verheerend sein. Aber das müssen wir jetzt sehen, wie die Axel darauf reagiert.
Ich meine, im Lastenfahrradbereich haben Sie natürlich schon einen satten Markenverlust erlitten. Ich weiß nicht, inwieweit sowas tatsächlich zu kitten ist. Aber ja,
der Markt ist
trotzdem eine Marke, die dasteht. Ja? Also das ist natürlich schon, das ist keine schlechte Marke. So ist es
nee, nicht. Gar nicht, überhaupt nicht. Die Axel hat tolle Marken. Es ist,
ja.
Und das ist jetzt, sage ich jetzt nicht laut, aber für mich ist es manchmal so ein bisschen ein Wunder, wie man mit so einem tollen Markenportfolio in so eine Situation geraten kann. Also da spielen viele Faktoren mit. Also ich bin wahrscheinlich einfach zu dämlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber manchmal frage ich mich, also da war Ghost, da ist Lapierre, da ist Highbike, wow. Das sind ja echte Bretter. Vinora, Koga, also so erstaunlich. Aber wie gesagt, das müssen Sie beantworten.
Ja, lassen wir auf uns zukommen eine ganz kleine, also wirklich eine ganz kleine Nummer dagegen ist natürlich Onomotion, die jetzt Insolvenz angemeldet haben und ums Überleben kämpfen. Mhm. Inga hatte ich zu Gast schon hier im Podcast. Mhm. Ich war auch mal in Berlin vor Ort, habe Onomotion besucht, ein Lastenradunternehmen ausgerichtet auf die letzte Meile, also den Lieferservice. Groß, mächtig, aber schlank. Ja, meine Frage an dich, sind wir vielleicht auch sehr naiv damit umgegangen, dass wir hoffentlich immer noch glauben, dass das Rad auf der letzten Meile tatsächlich eine große Rolle spielen könnte?
Ja, weil Onomotion ist ein ganz anderes Thema. Das ist zu mir immer ein sehr, sehr, sehr beschlagener Geschäftsmann gesagt. Als Pionier wirst du berühmt und als Follower wirst du reich. Es gibt für alle Produkte gibt's ein perfektes Timing. Und das, was Onomotion macht, ist einfach zu weit vorn. Da ist der Markt, da ist die Gesellschaft noch nicht bereit dazu. Das wird bereit sein. Die werden dann irgendwann sagen, meine Güte, wir haben das doch schon immer gesagt, wir waren die Pioniere. Das ist einfach eine Frage des Timings, muss man ganz klar sagen. Und die haben natürlich, was denen wirklich wehgetan hat, ist diese völlig groteske, dass eine grüne Bundesregierung dann schnell mal die Lasten, die Cargo-Förderung einfach mal für Gewerbliche streicht. Jetzt bringen sie wieder. Also da muss man, weil ihnen ein paar Milliarden gefehlt haben. Also danke Regierung, so macht man es eigentlich nicht. Aber bei Onomotion ist, ich hoffe, dass es weitergeht. Aber es ist klar, die sind einfach sehr, sehr früh dran. Da ist der Markt einfach noch nicht bereit dafür. Aber das, was sie tun, wird ein Riesending werden. Und jetzt machen wir Wette, in 10 Jahren werden wir, also wie heißt das, Leute, schaut euch die Onomotion an, das sind also teilweise sind Cargo-Bikes, Cargo, ich würde fast schon sagen Cargo-Lastwagen, kleine Last-Mile-Transporte, das sind die Richtung Velomobile, das wird ein Riesenthema werden, aber wie gesagt, da muss nur ein bisschen was passieren. Wie du sagst, halt
sehr groß auch, also tatsächlich in den großen Lastenbereich hineingehend, was ich halt wirklich haufenweise in München sehe, das werden jetzt vielleicht in Kleinstädten, ich weiß es gar nicht, könnt ihr gerne mal schreiben, wie es bei euch im Umfeld ausschaut, auf dem Land wahrscheinlich auch noch nicht. Also bei uns wird so viel nicht nur mit dem Fahrrad ausgetragen, kann man ja ruhig mal sagen, was da für Lasten auf dem Fahrrad sind. Ja, also der Postbote kommt bei uns mit dem Fahrrad. Das ist einfach so. Der kommt nicht mit dem Auto. Amazon kommt mit seinen Gefährten von den unterschiedlichsten Herstellern, die auch aufgekauft wurden zum Teil in den letzten Jahren. UPS hat sein kleineres Mobil, das ich viel im Einsatzbereich sehe. Die Ono ist halt auch wirklich ein großes Gefährt, wahrscheinlich auch in puncto Invest größer. Ja, kann ich mal davon ausgehen, als so ein kleineres Go-Kart-Mobil. Aber ja, werden wir sehen. Ich drücke Ihnen auf jeden Fall wahnsinnig sympathisches Team Und da drücke ich beide Daumen. Aber ich sehe es auch so ein bisschen wie du, diese Pionierarbeit, da muss man immer vorpreschen und dann dieses schwierige Umfeld, in dem wir gerade stecken, ist es fast so ein bisschen ja, bezeichnend, dass ja, gerade das Urwasserland passiert.
Das wird, ich würde jetzt Ohne Motion jetzt erstmal nicht unter die allgemeine Krise einordnen, sondern da wird es viele Wählermobilhersteller, die wirklich diesen einen oder die zwei Schritte schon gegangen sind. Ich glaube, bei Ono, die sind einfach zwei Schritte gegangen. Also ich glaube, es gibt so eine Reaktionskette, über die sprechen wir dann später noch. Die kommt über das Cargo Buy Plus, dann LEV und dann diese Velomobile. Und die Gefahr ist, wenn man sagt, okay, wir springen gleich drei, dann überforderst du einfach den Markt. Und jetzt kommt, wenn wir eines gelernt haben, der Produktarchetyp, den Sie darstellen, der ist wahrscheinlich einfach auch von der Akzeptanz her. Also die Menschen können es kaum einordnen. Es wirkt noch nicht so selbstverständlich, wie es sein müsste. Es ist so ein bisschen Alien und es kann praktisch sein, aber auch selbst DHL und so weiter sind schon ein bisschen auf ihre Außenwirkung auch bedacht und da könnte das Thema vielleicht noch ein bisschen zu edgy sei. Also es ist der Mensch braucht länger.
Und dieses Gewöhnen an, das merken wir gerade.
Es hat sich noch nicht ganz entschieden, was es ist, ehrlicherweise. Und das merkt man visuell an und das merkt man auch wahrscheinlich im Konzept an.
Ja, was manche als reizvoll empfinden halt andere als Bedrohung und irritierend.
Ja. Also aus dem Design, es dauert immer, bis der Archetyp gefunden ist, also der Archetyp des Autos hat sich ausbilden müssen, der Archetyp des Motorrads, der Archetyp des E-Mountainbikes, des E-Bikes und so weiter, den hast du die Blaupause und dann geht es relativ schnell. Der Weg dorthin ist wahnsinnig schwierig, weil wenn wir rückblicken, ist es für uns völlig klar, dass das Motorrad so ausschaut wie das Motorrad. Vorausschauen ist, es gibt so unterschiedliche Möglichkeiten, zum Beispiel ein Motorrad, wo du den Tank dann hintust, wie du drauf sitzt oder wie du lenkst und so weiter. Und wenn man sich die Geschichte des Fahrrads anschaut, wie lange das dauert hat, bis das heutige Fahrrad sich entwickelt hat, das waren gerne mal 50 Jahre. Und wir versuchen das gerade jetzt in zwei Jahren zu komprimieren und das ist schwierig. Und da wird den Tag geben, da werden wir das erste Velomobil oder Cargo Plus oder was auch immer sehen und werden sagen, boom, das ist es. Das ist der Tesla, das ist das iPhone, der Velomobil.
Ja, da kommen wir jetzt dazu, du mit deinem Tesla hier, Elon Musk. Übrigens gab es jetzt gerade ein Guinness Book Record mit Penny Farthings.
Ey!
Also,
ja.
Hochreden.
Ja.
Natürlich in England.
Ja, klar, wo so.
Aber mein großes Thema, das ich so ein bisschen jetzt unter dem Einfluss der letzten Tage mir ausgedacht habe oder es mich umtreibt, ist, wie spannend ist denn eigentlich der urbane Raum tatsächlich für die Fahrradindustrie? Und welche Rolle könnte dabei die Digitalisierung oder wird die Digitalisierung spielen? Und natürlich war das auch unter dem Eindruck des 10.10., als Elon Musk, ist er eigentlich wieder in die Luft gesprungen? Nee, er ist nur aufmarschiert und hat so ein bisschen wirres Zeug gesprochen und ist dann da eingestiegen und hat gemeint, wow. Du warst tatsächlich begeistert, aber wollen wir kurz Cybercab sprechen und autonomes Fahren von der Autoseite oder wollen wir beim Fahrrad bleiben? Brauchen wir die Diskussion über das Auto, dass da jetzt ein Smartphone kommt von Tesla, von X, von Musk, von diesem Imperium? Das ist jetzt ein großer Cliffhanger gewesen, da müssen wir jetzt schon mal kurz drüber sprechen.
Ja, also ich habe es wirklich bloß als Gerücht gehört und der erste Reaktion...
Wo hast du denn dieses Gerücht, wie kommt es denn bitte hier zu euch in die Vorstadt Münchens?
Tja, es jetzt dauert lang.
Welche Menschen aus dem Valley lassen die Tauben nach München fliegen?
Ich hab das von einem guten Freund erzählt bekommen. Ich glaube, es war der Benny Turk, den ich sehr schätze und der ist immer gut informiert, der weiß immer irgendwie alles. Aber ich bin mir nicht sicher, ob der mir das erzählt hat. Und ehrlicherweise, selbst wenn das nicht kommt, finde ich, meine erste Reaktion war so, oh Gott, braucht kein Mensch. Die zweite Reaktion war, Moment, warum das macht
Handy,
er das?
Sprechen wir jetzt vom Smartphone oder sprechen wir vom Auto?
Wir sprechen jetzt erstmal vom Smartphone, um das aufzulösen. Warum? Weil jetzt hast du die Androids und du hast die Apples und es gibt keine Möglichkeit, einen Dritten zu platzieren. Und das
außer den Chinesen.
Ja, aber das ist letztendlich im Grunde genommen immer das Gleiche. Was Musk macht, wäre in dem Fall ja völlig anders Handy. Warum? Weil der Musk die größte Schwäche von allen Handyherstellern, es gibt keinen einzigen Handyhersteller, der nicht diese Schwäche hat, ist, dass die Verbindungsqualität von deinem iPhone, von einem 1.600 € iPhone immer von einem externen abhängig ist, von Telekom oder Vodafone oder wie man immer. Sein Handy hätte den Starlink-Verbindung. Das heißt, plötzlich hast du ein Handy, das praktisch überall im Flugzeug volle Verbindung hat. Und das finde ich insofern interessant.
Aber ist es, glaubst du tatsächlich, dass er dann Starlink exklusive machen würde, nur für seine Handybenutzer?
Ja, das glaube ich.
Also die Verträge, die er jetzt gerade abgeschlossen hat mit der Telekom und so weiter, das ist jetzt alles nichtig? Und weil er so impulsiv ist und sich nicht an Verträge oder an sonstige Gespräche...
Kann sein, aber er muss es ja refinanzieren und da wird es natürlich auf eine weitere Basis stellen. Aber was er natürlich hätte, und jetzt kommen wir dann gleich zu diesem autonomen Fahren, er hätte dann ein Ökosystem, das in sich so geschlossen, ähnlich geschlossen ist, wie das lange Zeit das Google-Universum ist oder war. Und damit sich einen Vorteil erkaufen könnte, weil er hat die Ladeinfrastruktur in der Hand, er hat die ganzen Datenverkehr in der Hand, ist nicht mehr von Dritten abhängig und kann also das Tesla-Handy als Gimmick mitnehmen. Aber es zeigt, dass dieses ganze von Energiegewinnung, von Produktion der Produkte bis hin zum Datenaustausch, dass er da schon extrem in sich geschlossenes, abgestimmtes und damit wahrscheinlich weit überlegenes Ökosystem schafft.
Und unfassbar beängstigendes.
Ja, das ist
also es immer. Also wer gibt seine Daten tatsächlich in die Hände von Elon Musk, wenn du weißt, dieser verrückte Mensch.
Ja.
Also das sind schon noch so ein paar Punkte
auf
Regulierungen und Regularien, die eingehalten werden müssen und vielleicht möglicherweise auch an...
Was ich sehe das aus einer rein also strategisch-technologischen Perspektive, macht das absolut spannend. Sinn. Wo ich jetzt absolut recht gebe, was mich wahnsinnig scared, also wenn ich wirklich sage, oh Gottes Willen, was ist denn jetzt los, ist das Verhalten von Elon Musk. Also es gibt vielleicht so einen Punkt, wo jemand dann wirklich ein bisschen überschnappt. Ich weiß nicht, ich habe an Elon Musk immer als sehr, sehr klugen, sehr, sehr aufgeräumten Kerl empfunden, aber seit der Trump-Geschichte muss ich ganz ehrlich sagen, das Abgleiten in pure Ideologie, in einer sehr seltsamen Ideologie, das ist für mich höchst, muss ich ganz klar sagen, also ist für mich total befremdend und finde ich eigentlich sau schade, weil wir ein echtes Role Model und wir haben wirklich nicht mehr viele damit verlieren, weil er ist wirklich irgendwann also sozial kaum mehr akzeptabel, der Mensch. Aber jetzt, wenn man das mal beiseite wischt und wirklich das sieht, was er leistet, das ist. Also ich bin mir nicht sicher, ob es schon jemand gäbe.
Ich weiß auch immer gar nicht, wie viel er leistet und wie viel halt die Menschen um ihn herum tatsächlich leisten. Ja. Also wir wissen ja auch alle, dass er Tesla nicht gegründet hat.
Macht überhaupt nichts. Aber das gegründet ist völlig wurscht.
Ja, aber was braucht man? Braucht man eine Persönlichkeit, die daran glaubt, die Geld investiert und durch Wände läuft? Ist das, was man braucht und die Menschen, die hinterherlaufen? Und kann man dann, wie es jetzt heißt, keine Ahnung, 4 Executives in dem Umfeld kurz vor Launch, in Anführungszeichen, des Cybercabs feuern. Also ist es dann wieder so eine Trump'sche, ich habe meine Minister und alle 2 Monate wird halt das
Programm
ausgetauscht. Ja?
Ich habe Menschen...
Wie lange machen das die Menschen mit? Und das sind ja gute Menschen mit dabei. Ja,
also ihr habt Menschen, also grundsätzlich, wenn man schaut, wenn man jetzt, ich höre mir zu an, es wäre Fanboy von Musk. Und ehrlicherweise auf einer fachlichen Ebene muss man sein. Also jeder, der die Leistung von Elon Musk nicht wirklich, es ist eine abnormale Leistung. Also ob ihn jetzt persönlich, jetzt seine politische Einstellung mag oder nicht, aber und sein Führungsstil, völlig beiseite, aber also erstmal die Finanzindustrie so zu revolutionieren, weil PayPal der einzige wirklich globale Spieler ist, der jemals in diese völlig in sich geschlossene, kaum, also völlig einbruchsfreie, in Anführungszeichen, Industrie reingekommen ist, dann revolutioniert er, anders kann man es nicht sagen, den ganzen Automobilbau, der auch komplett verteilt war, und zwar so, dass der ganze Automobilbau plötzlich völlig durcheinander gerät wegen einer kompletten Firma. Und dann geht er noch, als wäre dem ja nicht genug, noch ans der konfidentalsten, schwierigsten und technologisch anspruchsvollsten Industrien, die Raketenindustrie an. Und ganz ehrlich, ich habe jetzt 4 oder 5 Unternehmen gegründet und ganz ehrlich, es waren kleine Unternehmen, das war für mich schon schwierig genug. Ich sage nicht, dass ich große Leuchte bin. Aber sowas dann, solche Monsterkonzerne, die nicht nur einigermaßen finanziell erfolgreich hinzustellen, sondern oder zumindest mit Tesla gilt als einer der wertvollsten Automarken der Welt. Wenn es eine Automarke ist, das ist ja dann das Nächste. Und sowas parallel zu führen, da musst du schon ein unglaublich guter Manager sein. Und jetzt kommt's, das werden da draußen kein Mensch gerne hören, du musst über Leichen gehen können.
Ja, das ist, glaube ich, der Punkt. Ja, und das musst du als Mensch. Und das ist halt diese Gefahr, ja. Also,
und genau,
wir brauchen jetzt auch nicht über den Sack sprechen, der komische T-Shirts trägt und sich mit Cäsar gleichsetzt. Ich immer denke, er weiß doch, wie das geendet ist. Ich weiß gar nicht. Aber gut, diese Hybris, wo auch immer das psychologisch herwurzelt, lassen wir das jetzt mal außen vor. Cybercab hat mich jetzt weniger beeindruckt, auch weil ich überhaupt nicht verstanden habe, wie es jetzt tatsächlich funktioniert. Es waren viel zu viele Fragen. Waymo ist halt auf der Straße unterwegs. Du kannst in Hollywood schon so rumfahren. Das mag ja sein, wenn es denn selber gefahren ist. Wir werden sehen, was in, ich weiß nicht, wie vielen Jahren passiert.
Und wie gesagt, wir müssen ganz klar sagen, es ist jetzt nicht so, dass die Welt jetzt nur sich weiter drehen kann, wenn wir Robotaxis haben.
Ja, aber die Entwicklung finde ich einfach spannend. Ja. Und es geht jetzt auch gar nicht so sehr um diesen Elon Musk-Auftritt, der wahnsinnig viel Präsenz in unserem Leben einnimmt und in den Medien einnimmt. Und ich weiß immer gar nicht, ob das so gut ist. Nein, ist es nicht. Sondern um mein Erlebnis auf der Wiesn in München im Scooter. Nein, ich bin das erste Mal autonom gefahren. Nicht auf der Wiesn, sondern daneben, was fast keinen Unterschied gemacht hat. In einem Projekt namens Edgar der TU München. Und das war sehr beeindruckend auf mehrere Hinsicht, in mehrerlei Hinsicht. Erstens unglaublich, was da an Rechenpower hinten drin. Also es war nicht kalt, sagen wir mal so. Der Kofferraum des VW-Busses war voll. Und wir sind da, und das war natürlich völlig unrealistisches Szenario, dieses autonome Fahren auszuprobieren, zwischen der Wiesn und dem Hauptbahnhof, Fußgänger wild durcheinander laufend, Rikscha-Fahrer, Fahrradfahrer, Autofahrer, eine Einbahnstraße, die keiner als Einbahnstraße, hey, München, Italien, ihr wisst, Einbahnstraße, es kam uns ein Bus in der Einbahnstraße entgegen, aber trotzdem sind wir ein gutes Stück autonom gefahren, und Edgar zu verstehen, wie er handelt, was man alles bedenken muss und natürlich auch das dann im Punkto für den Fahrradverkehr zu sehen, zu verstehen, wie wir auch als Fahrradfahrer ja auch immer agieren müssen, wenn, das Antizipieren finde ich mit einer der wichtigsten Punkte beim Fahrradfahren in der Stadt. Wir müssen ständig schauen, nicht nur kommt da einer aus der Garage raus, was macht der links neben mir, sondern geht diese Tür auf, sitzt da jemand in dem Auto, der vielleicht jetzt gerade die Tür öffnet, weil du kannst nicht davon ausgehen, dass jemand mitdenkt oder sich an die Regeln hält. Und das war ein sehr spannendes Erlebnis, und ich gehe gerne in die Zukunft. Wie könnte sich das denn gestalten, auch im Punkto Fahrrad, dieser Stadtverkehr mit Vernetzung, mit Digitalisierung, und wie viele Schritte sind da jetzt noch nötig?
Also ich glaube, eins müssen wir mal klar sagen, das Auto ist der König des Individualverkehrs hat in der Stadt, wird in der Stadt jetzt immer mehr Opfer seines Erfolgs. Also es gibt so viele Autos, dass wir im Stau stehen. Und da werden tatsächlich selbstfahrende Autos oder Elektroautos werden zu keinerlei Verbesserung führen. Also all diese Ideen, dass wir irgendwann einmal so einen sich selbst organisierenden Verkehrsfluss haben durch selbstfahrende Autos und damit im Grunde genommen deutlich weniger Parkplatzflächen und so weiter, das ist alles ehrlicherweise sehr unrealistisch. Warum? Weil wir haben Ampeln. Und sobald der normale Verkehr, also der menschengesteuerte Verkehr und der automatisierte Verkehr da gemischt wird, kannst du die Ampel nicht abschaffen, und die Ampeln sind der größte Stauerzeuger der Innenstadt. Das heißt, was da passiert mit diesen selbstfahrenden Autos, wird die Innenstadt, Verkehrsprobleme auf gar keinen Fall lösen.
Und du glaubst dann auch nicht an so Sharing-Modelle, dass das Auto ständig in Bewegung ist und nicht mehr auf dem Parkplatz steht, sondern wenn, dann aufgeladen wird, induktiv, wer weiß.
Also 95% der Zeit steht das Auto in geparkter Stellung, und jetzt lass die alle mal unterwegs sein. Dann hast du ja. Kein Parkplatzproblem mehr, sondern hast du, das wird, du
ist
verschiebst
halt die Frage,
das eine
also
Problem
aufs
andere.
Ist es ein Sharing-Modell so. Oder ist es ein Individualverkehr?
Ja, nee, glaub, da bin ich ganz ehrlich, da glaube ich ehrlicherweise. Mhm, da glaube ich daran, dass wir in der Fahrindustrie ein besseres und schnelleres Angebot liefern können.
Okay, welches?
Und zwar, also ich glaube, die Frage war ja, dass der urbane Raum für die Fahrindustrie und speziell fürs E-Bike interessant ist. Und ja, das ist er. Also wir gehen, wir haben vor, ich glaube, 2016, 2017 war es, die E-Bike Evolution Roadmap mal entwickelt. Das war im Grunde genommen so relativ einfache Übung. Es war so Cause und Effekt. Es gibt eine neue Technologie, es gibt einen großen Trend, die beiden treffen sich und daraus könnte dann ziemlich sicher das Ding entstehen. Das war übrigens auch der Grund, warum wir damals super, also schon zuvor hatten wir das in Teilen, um ehrlich zu sein, aber das haben wir irgendwann zusammengeführt und durch das, dass wir das schon mal gemacht haben im Jahr 2006 oder irgend sowas, war uns relativ klar, dass der zweite Schritt des E-Bikes muss die Emotionalisierung sein. Es muss eigentlich ein sportliches E-Bike sein. Das war der Grund, warum wir dann bei Highbike so dermaßen reingesprungen sind. Und 2016 haben wir dann gesagt, okay, das hat gut funktioniert, also die anderen waren alle richtig, jetzt schauen wir mal einfach wirklich, jetzt ziehen wir diese Linie weiter. Und es war 2016, weil das E-Mountainbike wirklich nur ein Kleinkind, dem noch keiner irgendeine Zukunft wirklich so richtig zutraut hat. Und für uns war dann auch relativ klar, dass aus dieser, also damals schon abzeichnend, dieser leichten Antriebstechnologie, wird sich der ganze Markt ein bisschen aufspalten. Es wird die immer stärkere Technologie aus den E-Mountainbikes, stärkere Bremsen, stärkere Antriebe, werden irgendwann dazu führen, dass man schwerere Fahrzeuge damit befahren kann, was dann auf jeden Fall irgendwas in Richtung Cargo geht. Und es war dann tatsächlich so, dass der Porsche Performance CX, die starken Bremsen, die Grundvoraussetzung waren, dass wir ja Cargo-Bikes bauen haben können, die tatsächlich wirklich einsatzfähig waren. Und auf der anderen Seite sind dann so die ersten leichten Urban-Bikes entstanden. Und die emotionale Reaktionskette war so, nachdem das E-Bike dann durchs E-Mountainbike erst einmal außerhalb der Stadt in Anführungszeichen so cool geworden ist, dass es für den Anspruch der innerstädtischen Bevölkerung dann irgendwann einmal sowas wie grundakzeptabel war, weil wenn man 2010, da hätten sie lieber ins Knie geschossen, als so ein E-Bike zu fahren, dass sie dann A, die Technologie da ist, B, das Bewusstsein, Erwachsenheit, jetzt vor allem das Fremdwort, also dass die Technologie so weit erwachsen ist, und dass dann das Auto so stark in so extremen Verkehrsdruck erzeugt, dass es Abwanderungsbewegungen gibt. Weil du musst dir einfach vorstellen, die Menschen müssen immer weiter nach außen ziehen, gerade Familien, um sich einfach den Wohnraum leisten zu können. Sie müssen aber dann immer in die Stadt pendeln. Jetzt ist so, dass die Verkehrs, also wer Straßen sät, wird Verkehrsernten und man kommt in einem begrenzten Raum nie nach, dass man den Verkehrsfluss so stark aufbohrt, dass er so viele Straßen baut, dass man die Probleme löst. Luise-Kieselbach-Platz eröffnet worden, ist jetzt schon wieder zu klein, fehlt schon wieder die nächste Spur. Und wenn wir in Amerika sind, da sind Spur nach Spur nach Spur und das Problem wurde nie gelöst, weil es immer natürlich dann noch mehr Autos in die Städte eingeladen hat. Das haben die Stadtpläne mittlerweile erkannt und sagen, oh, wir müssen es ein bisschen umdrehen, jetzt machen wir das mal ein bisschen uninteressant. Siehe zum Beispiel Paris, die jetzt wirklich ganz hart dafür kämpfen, dass die Autos mal aus der Innenstadt rauskommen. Weil, man muss ganz klar sagen, es ist schon, wenn man sich mal überlegt, 2,5 Tonnen Auto. Und ich rede nicht von SUV, sondern ich rede zum Beispiel von einem Elektroauto. Da bist du 600...
Bist von deinem Tesla.
Was auch immer. Also ja, der Tesla, 700 Kilo Batterie. Halleluja, 6.000, 7.000 Zellen sitzen da drin. Und das Ding hat 2,5 Tonnen. Kann bis 250 fahren und wir fahren dadurch und es ist völlig okay, dass wir als 30 Zentimeter an Kinder vorbeifahren. An das haben wir uns alles gewohnt. Und wie gesagt, ich bin gern Autofahrer, also ich hatte vom Autofahren Bashing nicht. Aber das Auto in der Innenstadt ist einfach eine dumme Idee, das war es immer schon. Das hat dann nie, es ist nie dafür entwickelt worden, nie und nimmer. Die fahren 250 km/h die Dinger. Und man muss eines sehen, Auto, Synergiegesetz, du hast 2,5 Tonner und du hast einen 1,5 Tonner. Der 1,5 Tonner hat deutlich weniger Chancen als der 2,5 Tonner. Und deswegen hast du so ein Wettrüsten. Und ich meine, der ADAC-Test, wo es die Cargo-Bikes als extrem unsicher empfunden haben, weil ein Auto in das Ding reingerast ist, da würde man sagen, ja, ihr habt jetzt gerade bewiesen, dass das Autofahren wahnsinnig gefährlich für andere ist. Und es ist in der Innenstadt, ist das wahnsinnig gefährlich. Du hast vorhin gesagt, naja, es kommt jemand aus der Parklücke raus, macht die Tür auf oder jemand fährt einfach raus und mäht die um. Ja, das ist tatsächlich so. Autos sind wahnsinnig gefährlich und eigentlich in Innenstädte haben sie wenig bis gar nichts verloren. Spanien, Tempo 30 in die großen Städte mittlerweile. Das heißt, die Städte reagieren schon drauf. Und das öffnet jetzt für uns, also für die Industrie und für die, öffnet das Tür und Tor, damit wir Angebote liefern für innerstädtische Mobilität, die tatsächlich dafür entwickelt wurde. Und ich höre da überhaupt nichts davon, dass wir jetzt irgendwelche 30 Kilo E-Bikes einfach in die Stadt transportieren. Das wird ganz genauso wenig funktionieren. Was jetzt schon sehr, sehr gut funktioniert hat, ist die Cargo-Bikes. Und die Cargo-Bikes haben sich so tief in die Lebensrealität der Menschen integriert. Warum? Weil, weil man die Kinder einfach wahnsinnig schnell in den Kindergarten bringen kann, deutlich schneller aus dem Auto, deutlich unkomplizierter. Und man muss ehrlicherweise sagen, die Menschen haben ja auch ein gutes Gefühl dafür, was für Aufwand gerechtfertigt ist für die Absicht. Also wenn ich jetzt eine 2,5 Tonnen Kiste ständig bewege, um die Kinder irgendwo hinzufahren, dann steht das einfach, das ist nicht mehr zeitgemäß. Und mit so einem Cargo-Bike, das ist eine perfekte Lösung, weil ich einfach direkt vor der Tür parke und wieder nach Hause fahre und fertig ist es. Ja, jetzt kommt die übliche Diskussion für ein Jahr und die Menschen fühlen sich nicht sicher wegen fehlender Infrastruktur. Nee, sie fühlen sich unsicher wegen der Autos. Und es wird irgendwann einmal Zeit, dass wir das in der Kleider mal aussprechen. Sissi, du musst einfach mal überlegen, um ein Auto zu führen, musst du 18 sein. Du musst deine Fahrtüchtigkeit beweisen mit einem ziemlich aufwendigen Test. Du darfst nicht ohne Versicherung fahren. Fahren ohne Versicherung ist in Deutschland eine Straftat. Du brauchst eine Haftpflichtversicherung. Du darfst nicht betrunken sein. Ja? Du musst zum TÜV und musst die Tauglichkeit deines Autos feststellen. Du musst einen Sehtest machen. Vielleicht gibt es irgendwann einmal eine Fahrtauglichkeitsprüfung. Bist du irgendwann einmal bist du zu schnell gefahren, wirst du bestraft mit Führerscheinentzug. Das ist alles ganz deutlich.
Du musst das Auto kaufen, du musst die Versicherung bezahlen, du musst einen Parkplatz finden, du musst einen Parkplatz bezahlen möglicherweise. All das kommt dazu. Das sind wir uns total einig, Alex. Die Frage ist, du hast davon gesprochen, das finde ich ja auch ganz interessant, inwieweit die Industrie damit eigentlich schon rechnet oder kalkuliert und davon ausgeht, dass diese Bewegung sich weiter und weiter beschleunigt. Also dass es jetzt so lavinös wird.
Nee,
oder geht man davon, also wie fahrt ihr? Geht ihr rückschrittlich Berlin Beispiel? Ja, also da werden anscheinend Tempo 30 Zonen wieder rückgängig gemacht. Gleichzeitig, und das ist jetzt mal positive News, wir haben am Anfang angeteasert, dass es auch was Positives gibt. Es ist jetzt gerade im Oktober die neue Straßenverkehrsordnung in Kraft getreten. Und jetzt ist einfach die große Erleichterung in Sachen Spielraum und in Sachen Entscheidungsgewalt bei den Kommunen und Städten da, Zebrastreifen zu schaffen, Tempo 30 Zonen einzuführen, Busspuren, Fahrradspuren und so weiter und so fort. Also da kann tatsächlich jetzt, können Dinge passieren. Jetzt werden natürlich die Kommunen auch schon, wollen jetzt die Leute nicht überfallen, aber vieles ist einfach schon lange in der Pipeline, was jetzt umgesetzt werden kann. Davon erhoffe ich mir viel. Aber wie kann die Industrie bei so einem zerstückelten, bei so einem extrem schwierigen Thema, mit was kalkuliert man da?
Mit dem richtigen Produkt, Punkt. Mhm. Mit dem richtigen Produkt, Entschuldigung. Und alle, die jetzt sagen, oh, jetzt kommt das schon mit dem Produkt daher, und das Produkt natürlich. Also es hat das erste iPhone braucht, es hat den ersten Tesla braucht, es hat den ersten PC braucht, es hat irgendjemand mal durchtauchen müssen. Es hat das erste E-Mountainbike braucht. Damals das Exturo war einfach zur richtigen Zeit, zum richtigen Punkt. Es war eine klare Ansage und dann war genau zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Und ganz ehrlich, wenn wir damals diskutiert hätten, wo sollen denn die fahren? Wo sollen denn die E-Mountainbiker fahren? Dürfen wir nirgends fahren? Das hat seine eigene Realität geschafft. Und ich sag's dir ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass die Industrie diese Urbanisierung wirklich auf dem Schirm hat. Weil, wenn wir uns mal ehrlich die ganzen Urban Bikes anschauen, das sind jetzt alles Steel Statements, schöne Bikes für die Wand. Aber ganz ehrlich, was die Menschen da, es ist ja so, also Kinder gibt's ja im urbanen Umfeld nicht. Also ich fahre immer nur mit meinem Single Speed oder mit meinem 7000 Euro oder 4000 Euro Urban Bike, fahre ich immer nur alleine. Ich habe nie was zum Transportieren. Also ich glaube, das ist die Art und Weise, wie natürlich gibt's einen hohen Stilanspruch, verstehen wir nicht falsch, aber es gibt einen sehr pragmatischen Zugang. Also die Menschen wollen die Produkte, die wir zu schaffen haben, wirklich nutzen. Und Cargo-Bikes haben schon mal bewiesen, dass die Cargo-Bikes, obwohl groß und schwer und teuer, aber verdammt praktisch waren, die haben ein ganz klares Bedürfnis einfach richtig gut bedient. Und deswegen sind sie so aktuell so erfolgreich. Und
was kommt Beyond Cargo-Bikes?
Beyond Cargo-Bikes, wenn man diese Linie weiterzieht, dann würde ich mal sagen, jetzt haben wir, jetzt erst einmal, es ist kein Fahrrad mehr. es ist jetzt schon, es ist schon nicht mehr zweidimensional wie die normalen Fahrräder. Fahrrad ist einfach zwar einspurig, zwei Räder, da sitzt jemand drauf und fertig. Die Cargo-Bikes, die wir sehen, die haben zwar vielleicht nur einspurig, aber die haben mittlerweile schon eine Fahrgastzelle. Sie haben auch draußen und drinnen, also Exterior und Interior. Das kennen wir eigentlich nur vom Auto. Und wenn jetzt plötzlich Mehrspurigkeit dazu kommt, zum Beispiel bei Budgets and Bicycles, also mit Tilter, dann hast du plötzlich eine ganz andere Fahrdynamik und eine ganz andere, du löst das ursprüngliche Problem des Umkippens bei einspurigen Fahrzeugen. Einfach durch die Mehrspurigkeit. Und wenn wir jetzt die nächsten Schritte gehen, das heißt, dass die Antriebe noch ein bisschen stärker werden, dass wir die Kinder fahren, dann tatsächlich ja irgendwann, es ist jetzt mittlerweile erlaubt, man darf jetzt auch zu zweit auf dem Fahrrad fahren. Das heißt, ein normales Fahrrad ist eine Person, ein Fahrrad fertig. Das war's. Ein Cargo-Bike ist plötzlich 2+. Und wenn man diese...
Ich kann den letzten Podcast mit Maximilian übrigens immer noch anhören. Das Spezialisten für den Erwachsenentransport auch. Ja.
Genau. Und wenn wir jetzt die nächsten Schritte gehen, bei manchen Cargo-Bikes fangen das schon ganz schüchtern an, dass wir dieses ganz große Problem der Fahrradindustrie, dass wir 180 Tage Regenwetter haben und im Grunde genommen ein Produkt haben, das wir entweder bei zu hohen oder zu niedrigen Temperaturen, Wind oder Wetter nicht nutzen können, dass wir anfangen, und das geht dann in die Richtung die Velomobile, die gibt's jetzt schon, die wird momentan keiner fahren, weil sie wahnsinnig gebastelt wirken, aber im Grunde genommen schon der richtige Schluss sind. Das heißt, es ist ein E-Bike mit mehr Spuren, mit geschlossener Fahrgastzelle. Und dieses Argument, dass diese Fahrer, also dass diese Dinge dann die Fahrradwege verstopfen, es riesen Staus gibt, da würde ich mal sagen, ja bitte, es kann uns nichts Besseres passieren als Staus auf den Fahrradwegen, weil dann die Kommune nämlich einen echten Ansatz hat, reagieren zu müssen. Keine Kommune würde jetzt, weil sie jetzt gerade sagen, wir sehen jetzt mal ein bisschen Infrastruktur, dann wird schon jemand drauf fahren. Die Argumente werden dann, das wird sofort torpediert, weil natürlich diese Flächen musst du irgendjemand anders wegnehmen. Und dann wird natürlich die Autolobby sagen, Moment, da fährt ja eh keiner. Steht der Wähler plötzlich auf dem Fahrradweg im Stau, dann hat jeder Politiker, der ein bisschen Hirn hat und ein bisschen was verändern will, genug Argumente, dass er reagiert. Und normalerweise sind Infrastrukturprojekte immer wahnsinnig komplexe, langwierige Projekte, bei denen du sehr, sehr gut begründen musst, warum du sie angehst. Und wenn du jetzt einen Fahrradweg baust oder wirklich die Fläche einfach begrenzt und hoffst, dass da irgendwelche Fahrradfahrer fahren, dann wird wie in Berlin, wenn du das dann nicht bevölkern kannst, wo es an einer falschen Stelle gebaut worden ist, und es wird, die Frequenz ist zu gering, weil es einfach vielleicht ein bisschen Zeit braucht oder es die richtigen Produkte nicht gibt, dann wird es wieder zurückgedreht. Und ich würde es tatsächlich umdrehen. Das heißt, Revolution auf dem Fahrradweg. Das Mountainbike ist in Deutschland verboten, rein rechtlich. Es war so erfolgreich, dass der Gesetzgeber sich auf eine Duldung einlassen hat, weil er gesagt hat, oh Gott, wir sind ein bisschen überrascht von dem Erfolg. Und das muss man ganz ehrlich sagen, schauen in die Geschichte des Fahrrads und des E-Bikes, gab es genügend Beispiele, wo das mehr als gut funktioniert hat. Mhm. Das ist die normative Kraft des Faktischen. Und das Beste, was die Industrie liefern kann, ist die richtigen Produkte.
Und jetzt erzählst du hier von Produkten, die einen fast schon wieder eben ja diesen Erlebnischarakter nehmen. Also es schirmt dich ab.
Ja, ja. Ja.
Es ist teuer. Also Demokratisierung. Nee, ich nee, sehe nee, hier, nee, du, also nee. Ich nee. Muss sagen, wenn muss du sagst, sein. Die Leute hier fahren in der Stadt Single Speed, dann sind das immer noch Einzelfälle. Die meisten, die Fahrräder, die hier bei mir vor der Tür stehen, sind billige Baumarktfahrräder.
Ja,
und ganz, ganz schlimme Fälle und wirklich auch so, dass ich mir denke, Mensch, kein Wunder, dass ihr nicht damit fahrt. Es macht keinen Spaß, es ist eher unsicher. Hm. Das Lenkverhalten ist desaströs. Ich würde mich da auch nicht gerne draufsetzen. Das ist die Masse.
Ja, aber
das ist die Masse. Sissi, also wieso zielt man dann gleich wieder auf?
Sissi, geht
man
dann? Nein, Sissi, es gibt, du hast mir gefragt, den Entwicklungsweg von Cargo, also das Cargo Plus.
Was Beyond Cargo meintest du?
Genau, Cargo Beyond Plus. Cargo ah, ja, okay. Ist Cargo Plus.
Ich meinte eigentlich abseits eben auch im Fahrradbereich, aber dann kommen wir da gleich nochmal drauf.
Nee, ja? Das ist, also da gebe ich dir einen Punkt recht. Also kein Mensch, und außerdem, diese Cargo Plus müssen nicht teuer sein. Also wenn du mal schaust, was ein Auto wirklich kostet und kosten müsste durch die industrielle Fertigung, durch echte industrielle Fertigung. Wir haben in der Fahrradindustrie keine industrielle Fertigung. Wir haben große Manufakturen und sonst gar nichts. Wir sind eher vergleichbar mit der Avionik, also mit der Flugzeugindustrie, als mit irgendeiner anderen Fahrzeugindustrie. Die Art und Weise, wie Fahrräder gebaut werden, ist völlig grotesk. Warum? Weil sie seit 100 Jahren so gebaut werden und weil wir externe Komponenten haben, weil wir nie von der Produktion her oder vom Service her denken, sondern immer nur vom Produkt. Und die Urbanisierung gäbe uns jetzt die Möglichkeit, und vor allem das E-Bike gäbe uns die Möglichkeit, das umzudrehen, damit wir wirklich mal weniger Typenvielfalt höhere Qualität in höheren Stückzahlen und damit deutlich größeren Skaleneffekten in der Produktion fahren. Und ich möchte jetzt kommen zu diese Velomobile, das ist wirklich der zweite, dritte Schritt. Der sehr naheliegende Schritt wird werden, dass wir jetzt Urban Bikes zu entwickeln haben, die jetzt nicht in diese, wie ich vorhin gesagt habe, wirklich hübsche, gut aussehende, aber sehr praktische und der Lebensrealität entsprechende Produkte. Das heißt, und da kommen wir da gleich zur Digitalisierung, also komplette Integration in meinen digitalen Lifestyle. Ich steige drauf und fahre und kann mit dem Fahren telefonieren zum Beispiel. Oder dass sie auch von der preislichen Positionierung her so demokratisch sind, dass sie eben nicht das Deal-Statement draußen stehen habe, also die Design-Icon, das so teuer ist, dass ich drin sitze im Café und ständig aufs Handy starre, ob es gerade laut wird. Wirklich die Lebensrealität abbilden. Du fährst zum Einkaufen, du fährst die Kinder irgendwo hin, du fährst selber mal irgendwo hin, du hast immer irgendwas zum Mitnehmen. Du möchtest eigentlich geschlossen irgendwo so eine kleine Box, wo du deinen Laptop reinschmeißt, wo du einfach Wind und Wetter ein bisschen draußen lässt. Bis dorthin, dass wir vielleicht später mal im zweiten, dritten Schritt, bitte ganz wichtig, dass wir auch so dieses minimalen Regenschutz und Witterungsschutz mit einbauen. Aber da komme ich eher aus der Lebensrealitätsseite. Und weniger aus dieser jedes Mal, dieses Fixie und diese Messenger-Bikes sind immer die Blaupause, oder die Rennräder sind immer Blaupause für die ganzen Urban-Bikes. Es ist wieder ein neues Urban-Bike vorgestellt worden, 7.500 Euro. Das geht meiner Meinung nach so hart am Thema vorbei, weil das ist wirklich ein Bike, auf den kann ich draufsetzen, von A nach B fahren. In der Stadt möchte ich aber viel mehr tun, ich muss viel mehr tun. Und wir müssen ganz kluge Wege finden, dass sie das Bike so schützt, dass du tatsächlich keine Sorge mehr hast, dass es geklaut wird, weil es entweder gar nicht geklaut werden kann, weil es entweder zu schwer und zu groß ist, um weggetragen zu werden, oder wir nennen es Blue Ink System, du magst es so uninteressant, dass der Dieb es einfach wirklich stehen lässt, weil er sagt, das macht keinen Sinn, das Ding zu klauen. Und deswegen meine ich, der nächste hin zu den Assistenzsystemen und der Digitalisierung. Aber es wird uns nichts nutzen, dass wir hübsche Fahrräder machen, die cool ausschauen, aber im Grunde genommen nur was von die Wand sind. Und so teuer sind, dass wir das nicht in die Breite bringen. Und die neuen Urban Bikes werden anders ausschauen als die Dinger, die wir jetzt kennen.
Wann kommen die?
Nachdem wir jetzt gerade Industrie haben, bei dem jetzt gerade aus sämtlichen Einschusslöchern das Wasser in den Kahn läuft, wird das jeder jetzt mal flicken müssen. Also ich bin ganz ehrlich, wir arbeiten was dran, wir sehen es sogar jetzt momentan als Chance. Wir haben auf der Eurobike auch was vorgestellt, dass schon ein paar Ansätze dran hat, die wir testen wollten und die wir ganz, ganz interessant fanden. Und wir werden uns jetzt nicht aufhalten lassen, uns daran zu tasten. Und ich hoffe, dass es noch andere gibt. Momentan ist es schwierig, weil, wie gesagt, es ist momentan ein Stück weit Pause. Und ich möchte nur eins sagen, wir müssen, und das ist eine ganz, ganz wichtige Diskussion, eines der größten Herausforderungen wird werden, dass wir im urbanen Umfeld diese ganz seltsame Kapazitätsdenke, der Akku muss mindestens 700, 800, also Fantastillionen Wattstunden haben, müssen wir für den gesamten Markt drehen, weg von den großen Akkus hin zu kleinen wendigen Akkus und dafür viel, 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 viel schnelleres und besseres Laden. Und auch die Spielregeln da verändern. Und ich halte überhaupt nichts, bin ganz ehrlich, ich halte überhaupt nichts von 30, 40 Newtonmeter Antriebe. Das ist völlig realitätsfremd, weil sobald ich schnell in die Arbeit muss, es gibt da Berge, es gibt da Kinder, es gibt da Zeug, das ich mitnehme, da brauche ich E-Bike, das mich schnell beschleunigt. Und gerade nochmal, Fahrer mit wenig eigener physischer Kraft brauchen ein stärkeres E-Bike und stärkere Fahrer brauchen ein schwächeres E-Bike. Und die meisten Fahrer da draußen sind nicht perfekt trainiert, sondern es sind ganz normale Menschen, die das E-Bike wegen des Gefühls fahren, ja, aber aus praktischen Gründen. Und da muss der Aktionsradius, das heißt, wie schnell ich innerhalb einer gewissen Zeit fahre, muss in einem gesunden Verhältnis stehen. Und da hilft uns nichts, wenn wir alles runterstrippen und das Ding dann so schwach machen, dass es im Grunde genommen ein Fahrrad mit Motor ist. Und ein E-Bike, ehrlicherweise, ist kein Fahrrad mit Motor. Aber das ist jetzt eine große andere Diskussion.
Ja, die haben aber auch schon, glaube ich, in Industry Insights Nummer 1 geführt.
Ja. Und
Soweit ich mich erinnern kann.
Da bin ich
oder 2. Oder 1 von 2 und 3.
Ja.
Ich würde, weil ich weiß, wenn ich jetzt eine Frage stelle, dann geht es weiter. Und ich glaube, wir sind schon wieder, wo sind wir denn?
Ach ja.
Ja, über die Stunde drüber. Aber good news. Laurenz geht mal wieder in Elternzeit.
Oh.
Das heißt, du musst bald wieder mit mir sprechen und die Lücken stopfen.
Ja.
Und dann stelle ich diese Frage, die ich jetzt stellen würde, dir das nächste Mal. Und bin gespannt, wo die dann wieder hinführt.
Ja, und lass uns da noch einen Punkt spoilern. Und zwar, du hast ja diese Frage nach der Digitalisierung gestellt.
Ja, da möchte ich dann auch weiter gern gehen.
Genau, und damit wir das vielleicht ein bisschen anheizen, ich hätte eine Theorie, warum die Digitalisierung, also erstens mal, die Deutschen haben überhaupt kein Problem mit der Digitalisierung. Die Deutschen haben ein massives Problem mit der Konnektivität. Und das ist ein Riesenunterschied. Punkt 1 und Punkt 2, es gibt einen guten Grund, warum gerade wir Deutschen da so ein Riesenproblem haben. Und ich habe da einen interessanten Denkanstoß, den wir dann das nächste Mal diskutieren könnten, warum wir uns in Deutschland da so unfassbar schwer tun und der Rest der Welt offensichtlich nicht.
Ein Cliffhanger nationalen Ausmaßes. Lieber Alex, vielen lieben Dank. Wie steht's?
Gerne.
Für die Einblicke, für die Insights.
Thank you.
Ich muss jetzt darüber nachdenken. Gott sei Dank kann ich keinen Alkohol trinken und bei klarem Kopf.
Also, siehst du, wie war es jetzt mal so völlig auf nüchtern Magen, das mich zu ertragen?
Wie gesagt, ich muss jetzt verdauen. Das ist natürlich mit Wein geht das deutlich besser.
Sehr gut.
Nein, ich trinke wirklich nicht so viel. Das Problem ist, wenn ich ein Gläschen trinke, dann reicht das halt schon. Aber also, next time nehme ich es mir auf jeden Fall vor,
sehr gut.
Eine Flasche, ein Gläschen neben mir stehen zu haben. Also, hey, lieben, lieben Dank. Ich muss da jetzt auch nochmal über einiges nachdenken von Elon Musk, über den ich sehr, sehr ungern nachdenke. Aber das waren einige Anstöße, ja, absolut. Ja. Bis hin zur Frage, was für Probleme wir als Nation jetzt haben. Das werden wir nächstes Mal klären. Und ja, hey, natürlich die große Bitte, meldet euch, schreibt uns, gibt uns Feedback und gibt uns Anstöße, über was wir sprechen sollen. Auf jeden Fall schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Nüchtern oder nicht? podcast@wimsrad.de wäre die Adresse. Ich muss noch ein paar Antworten schreiben. Ich weiß, sie kommen bald. Alex, ich freue mich aufs nächste Mal. Nimm fleißig das Rad an all den schönen, sonnigen Oktobertagen, die jetzt noch kommen werden. I hope. Adieu.
Ciao, ciao.